Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Susanne Arlt.
Vor 75 Jahren scheiterte das Attentat auf Adolf Hitler, auf einen Massenmörder, der unbedingt den totalen Krieg wollte. Geschätzt 55 Millionen Menschen kamen dadurch ums Leben und die meisten davon Zivilisten. Dieser Krieg prägt heute noch, 80 Jahre danach, Generationen, die ihn zwar selbst nicht erlebt haben, aber trotzdem von ihm nicht loskommen. Unsere Autorin hat drei Menschen getroffen, die uns erzählen, was ihre eigene Geschichte mit diesem Krieg zu tun hat. Keine leichte Kost, aber eine, die uns wichtig ist. Rainer Kuckenberg, der hat sich eine Aufgabe vorgenommen, die eigentlich für zwei Leben reicht. Im Havelland und 8 weiteren Landkreisen in Brandenburg, da will er alle Soldatenfriedhöfe ablaufen und die Liste aller Kriegsopfer neu erstellen. Vor 7 Jahren, da beginnt er mit diesem Projekt und als erstes dokumentiert er alle Gedenktafeln, ackert danach in den Archiven die Sterbe- und Kirchenbücher durch. Ja, und so hat er schon eine Reihe von Fehlern aufgedeckt. Aber warum sucht jemand in seiner Freizeit nach Kriegsopfern? Noch dazu ehrenamtlich und bekommt noch nicht einmal für das Benzingeld eine Aufwandsentschädigung. Nana Brink hat den Hobbyhistoriker bei seiner besonderen Erinnerungsarbeit begleitet.
Hier habe ich halt angefangen zu recherchieren. Da ist dieses große Gräberfeld, wo ich das mal zeigen wollte, wo die Namen halt alle schon verwittert sind.
Ich treffe Rainer Kruckenberg auf dem Friedhof in Neuruppin, einer Kleinstadt 50 Kilometer nordwestlich von Berlin. Hinter den gepflegten Gräberreihen steuert er auf eine vertrocknete Wiese zu. Fast stolpern wir über die überwucherten Grabsteine der Kriegsgräberstätte. Kuckenberg stellt seinen großen Rucksack ab und drückt mir eine Tüte Mehl in die Hand.
Also bei manchen, wo das Vertiefungen sind, da kann man mit ein paar Tricks das wieder ein bisschen sichtbar machen, auch auf den Denkmälern. Ich habe immer ein paar Tüten Mehl im Auto und eine Drahtbürste, dann ein bisschen sauber machen mit Mehl drüber und dann kann man eigentlich viele Inschriften noch lesen. Also hier hat es wirklich gar keinen Sinn mehr, irgendwas zu machen. Das ist so dick, Flechten und Moose und wie gesagt, das ist ja verwittert. Ne? Das ist ja. Die haben nicht mal einen Namen. Das ist ganz schrecklich. Ne?
Rainer Kruckenberg, 1962 in Rhinow geboren, gelernter Rohrschlosser, hat seit seiner Jugend eine große Leidenschaft. Naja, das ist jetzt ein bisschen dicke aufgetragen, sagt er und packt das Mehl wieder in den Rucksack.
Also in jugendlichen Jahren schon mit meinem Moped zu DDR-Zeiten rumgefahren und habe diese Denkmäler fotografiert. Hat mich irgendwie immer fasziniert, wenn man dann sieht, dass die dann gerade mal 18, 19 Jahre alt waren und da schon gestorben sind, irgendwo in Frankreich und Russland. Und dann kam von unserem, als ich das mal angesprochen habe, von unserem Staatsbürgerkundelehrer dann der Spruch, ja, diese imperialistischen Denkmäler müssen wir sowieso noch alle wegreißen. Und ja, da hat es mich erst richtig angespornt, das nochmal zu fotografieren.
Als er ausgelernt hat, wird er gemustert und soll zu den Grenztruppen der NVA. Der Wendepunkt in Kruckenbergs Leben.
Also, sie haben von Faschisten geredet und ich sollte als Soldat mit Schießbefehl im Turm sitzen und Leute erschießen. Ne? Also, das war für mich so ein Riesenwiderspruch.
Rainer Kuckenberg blickt sehr nachdenklich auf die mit Moos bedeckten Gräbereien und schüttelt den Kopf. Nein, das ging einfach nicht.
Da bin ich 1980 nach Ungarn und dann nachts nach Österreich. Ich habe viel Glück gehabt und ja, konnte mir dann die Welt angucken, sozusagen.
Als die Mauer fällt, kommt Rainer Kuckenberg wieder zurück in die alte Heimat und steigt nicht aufs Moped, sondern ins Auto. Zigtausende Kilometer fährt er von Dorf zu Dorf, fotografiert die noch stehenden Denkmäler, dokumentiert die Namen der Gefallenen in den Kirchen. Das ist Erinnerungsarbeit, sagt er, für die nächste Generation.
Mein Ziel ist halt auch, wie gesagt, ich mache diese Listen von jedem Ort eigentlich auch. Und wenn dann wirklich meine Schulklasse sagt, wir machen eine Ferienfahrt nach Frankreich oder Polen oder irgendwo und ach, guck mal hier, da liegen die und die aus unserem Dorf oder aus unserem Städtchen. Lass uns doch mal da ranfahren, das mal angucken.
Zusammen mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat er schon hunderte Gräber von Gefallenen ermittelt. Immer wieder steht Rainer Kruckenberg, wie in Neuruppin auf den Friedhöfen, vor Kriegsdenkmälern und sucht nach Namen. Dann fährt er nach Russland oder England und ist jedes Mal froh, wenn er einem Namen ein Grab zuordnen kann. Dabei fällt ihm noch etwas auf, das ihm nicht gefällt.
Dass die Engländer irgendwie 200 Euro umgerechnet pro Jahr pro Grab ausgeben für ihre Toten und die Deutschen halt 20. Und das, deswegen, man sieht auch in Frankreich den Unterschied. Wenn man auf eine deutsche Kriegsgräberstätte geht, muss man gucken, dass man nicht stolpert irgendwo oder hängen bleibt an irgendeinem Maulwurfhügel oder sowas. Und bei den Engländern, da gehen die, glaube ich, mit einer Nagelschere rum. Der Rasen wird immer gesprengt, der ist leuchtend grün, da stehen Rosen vor den Grabsteinen.
Warten Sie mal, ich muss jetzt mal ein bisschen Platz machen.
Als ich in Rainer Krukenbergs Auto steige, schaufelt er erstmal Platz frei. Ich bin immer unterwegs, grinst er. Wenn er nicht Kriegsdenkmäler fotografiert oder auf Montage ist, handelt er mit alten Schallplatten. Ich bin halt so ein Vergangenheitsmensch. Erst als wir im Café sitzen und er mir einen alten Straßenatlas zeigt, wird klar, was Krukenberg wirklich umtreibt. Die Seiten sind übersät mit roten Kreuzen. Jeder Ort, den er besucht hat, ein rotes Kreuz.
Und diese ganzen Orte, die ich hier alle durchgestrichen habe, die habe ich halt alle besucht. So von oben von Oranienburg, hier ist ja Rheinsberg, also von Fürstenberg hier durch die Ostprignitz, Havelland, runter bis in die Altmark, in die Börde, bis nach Helmstedt. Jeden Ort besucht und da die ganzen Denkmäler fotografiert. Ich komme auf 1800 Orte, wo ich war.
Dann blickt er mich an und lächelt wieder und hofft, dass die Gemeinden oder Landkreise ihn vielleicht irgendwann mal unterstützen.
Ja, ich will das so kreisweise wirklich auch vielleicht in Buchform dann für jeden Kreis ein Buch mit sämtlichem Gedenken und Opferlisten dann machen. Also alles auf eigene Kosten. Ich habe noch nie was dafür gekriegt. Weil ich bin halt so ein Typ, ich mache erst mal und dann zeige ich was vor und dann frage ich mal, ob mir vielleicht einer was gibt. Und wenn nicht, mache ich trotzdem weiter.
Die Marwitze haben dem Lande manchen braven Soldaten, manchen festen Charakter gegeben. Das schreibt Theodor Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Und Hans-Georg von der Marwitz weiß anfangs trotzdem nicht allzu viel von der Heimat seiner Vorfahren. Er wächst im Westen auf und erst nach dem Fall der Mauer fängt sein Vater an, ihm von den Landschaften, von den Menschen und von den Enteignungen zu erzählen. Und natürlich von Friedersdorf, dem alten Familiensitz. Als der gelernte Landwirt dann gleich Anfang der 90er die Güte seiner Vorfahren zurückkauft, stellt er fest, dass die Vergangenheit manchmal nicht vergeht. Nana Brink spaziert mit ihm über seinen Besitz in Friedersdorf nahe Seelow, dem größten Schlachtfeld des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden.
Der älteste Teil, wohl aus dem späten 13., Anfang des 14. Jahrhunderts, nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde das eine Barockanlage, die dann erst 1828 durch Schinkel umgebaut wurde und dann diese markante neugotische Fassade, die heute sich in den vielen Archiven heute auch wiederfindet.
Ich stehe mit Hans-Georg von der Marwitz auf dem Platz vor dem ehemaligen Schloss seiner Familie. Der schlanke, hochgewachsene Landwirt, aufgewachsen im Allgäu, macht eine ausladende Bewegung. Das Schloss kenne ich nur von Fotos, sagt er. Unvergessen der Moment, als er als junger Mann im Sommer 1989 zum ersten Mal nach Friedersdorf kommt.
Das waren zur damaligen Zeit sehr ernüchternde Erlebnisse, denn Kirche und Schlossplatz waren zum Teil ganz zerstört. Es sah abenteuerlich aus. Auch bis zum gewissen Grade in seiner ganzen Stimmung schon auch faszinierend. Aber letztlich, die Ausstrahlung war so, dass man sich das nicht hätte vorstellen können, dass hier ein Neuanfang in irgendeiner Form möglich sein würde.
Es ist möglich. Der Enkel, dessen Familie seit 1682 in Friedersdorf beheimatet ist, kauft und pachtet die Güter seiner Großeltern. Er baut ein neues Haus für seine Familie und renoviert die Kirche. In deren kühlen Gewölbe liegt der Grabstein eines berühmten Offiziers von der Marwitz. Er widersetzte sich einst Friedrich dem Großen, der ihn nötigte, ein sächsisches Schloss zu plündern. In seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg zitiert Theodor Fontane die Inschrift auf der Grabplatte: Wählte Ungnade, wo Gehorsam nicht Ehre brachte. Aber es ist nicht nur die Familiengeschichte, die den jungen Hans-Georg, den Wessi müssen Sie sagen, und er lacht mich an, plötzlich bewegt.
Also natürlich war klar, dass diese Region im Krieg ganz besonders gelitten hat. Es war die größte Schlacht auf deutschem Boden, hier rund um die Seelower Höhen. Das Oderbruch war ein riesiges Schlachtfeld und auf einer meiner ersten Reisen dann hier rund um Seelow und Friedersdorf habe ich auch die Gedenkstätte Seelower Höhen besucht und spätestens da wurde einem klar, was diese Region hier erlebt haben muss. Ja, hier sind mehrfach die Panzer durch den Ort gezogen und insofern war eigentlich der ganze Ort zerschossen, zerbombt, zerstört. Es fiel mir letztlich sehr viel leichter zu verstehen, warum Friedersdorf eben so in einem besonderen Maße gezeichnet war.
Und das ist der Familienfriedhof, ne?
Das ist der Familienfriedhof, ja. Ja, der ist schon wieder sehr schön eingewachsen und ist ein Ort des Gedenkens für die Großfamilie. Nicht nur für die Großfamilie, natürlich auch für uns. Hier liegt mein Vater, hier liegt mein Onkel, hier liegt mein Vetter und hier liegt mein Großvater. Alle nach 89 hier beerdigt bzw. umgebettet.
Der Kirchplatz in Friedersdorf allerdings zeigt viele Namen und Geschichten und Gedenksteine. Links auf dem glatten, grauen Granitstein steht Ruhm und Ehre den Helden der Sowjetunion 1941 bis 1945, auch in kyrillischer Schrift. Nur ein paar Meter entfernt ein übermoostes Ehrenmal mit einem Stahlhelm. Friedersdorf, seinen Gefallenen 1939 bis 1945. Der Stein hat eine besondere Geschichte, welche auch den Stahlhelm erklärt, den man sonst auf wenigen Gedenksteinen findet.
Es sollte gesprengt werden und in einer Nacht- und Nebelaktion haben die Bürger des Ortes ein großes Loch gegraben und haben diesen Stein am Ortseingang, wo er stand, versenkt. Und wir haben ihn dann dort wieder gehoben und haben ihn jetzt erst einmal hier aufgestellt.
Auf dem Stein stehen nicht nur die Namen der Gefallenen von der Marwitz, sondern aller Dorfbewohner. Als er 1946 vergraben wird, damit ihn die neuen Machthaber nicht sprengen, denken nur wenige, dass sie ihre Geschichte wieder ausgraben werden, 50 Jahre später. Heute steht der Stein mit dem Stahlhelm neben dem sowjetischen Ehrenmal.
In dem Falle steht er auf kirchlichem Besitz. Also die Grenze geht ungefähr hier, 15 Meter von der Friedhofsgrenze entfernt. Aber eben, es ist nur ein kleines Terrain, nicht ganz das, was sich hier innerhalb der Hecken befindet. Es lässt sich nur über meine Toreinfahrt hier besuchen. Insofern ist es wirklich eine Überlegung, jetzt diese Gedenksteine an zentralere Orte aufzustellen.
Um das sowjetische Ehrenmal kümmert sich übrigens der örtliche Angelverein. Gemäß der Vereinbarung in den sogenannten 2+4 Gesprächen mit Vertretern der damals noch beiden deutschen Staaten und den vier Siegermächten hat sich die Bundesrepublik zum Erhalt aller sowjetischen Gedenkstätten verpflichtet und zahlt dem Angelverein einen jährlichen Obolus. Als wir die lange Toreinfahrt entlanggehen an den beiden so unterschiedlichen Denkmälern, wird Hans-Georg von der Marwitz sehr nachdenklich.
Jetzt kommt hinzu, dass es immer schwieriger wird, diese Erinnerungskultur übrigens, beide Erinnerungskulturen, auch die Erinnerungskultur in Deutschland, wachzuhalten. Das ist eine Herausforderung. Also hier kommt, wenn es hochkommt, einer, zwei im Jahr, die sich da vielleicht auch wirklich sich dafür interessieren. Ansonsten kommt hier niemand mehr, der sich regelmäßig hier um diese Gedenkstätte kümmert.
Hans-Georg von der Marwitz will wenigstens eines garantieren, dass das Tor offen bleibt.
Wie soll ich sagen? Einladend soll es ja sein.
Im dritten Teil trennen wir Nigel Dunkley, heute Veteran, früher Spion oder besser gesagt Aufklärer für die Briten. In den 80ern ist er Mitglied der alliierten Militärverbindungsmissionen. Diese sollen damals sicherstellen, dass die Besatzer auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Verbindung bleiben. Tatsächlich nutzen sie ihre Bewegungsfreiheit auf fremdem Territorium, um an möglichst viele Infos heranzukommen. Nana Brink hat Nigel Dunkley an seinem Lieblingsort in Berlin getroffen. Und natürlich führt auch dieser Spaziergang durch eine Geschichte, in der der Zweite Weltkrieg eine große Rolle spielt.
Wir sind jetzt am Glockenturm, Olympisches Stadion. Und der Turm hat immer noch seine Glocken. 77 Meter hoch ist der Turm. Und jetzt kommen wir right to the top, bis zu dem oben. Bitte schön, einsteigen, alle einsteigen.
Ich treffe Nigel Dunkley an seinem Lieblingsort in Berlin. Ich kannte ihn nicht, obwohl ich ihn seit 20 Jahren kenne. Von hier aus kannst du mein Leben überblicken, sagt er und grinst schelmisch.
Genau. Ist das nicht cool? Das war unser Hauptquartier, da drüben links. Ehemalige Reichs- Sportministerium, wurde dann ab 1945 zu dem Headquarters of the British Military in Berlin. Und da habe ich auch 2,5 Jahre lang gearbeitet. Irgendwie schönes Gefühl, aber irgendwie doch noch ein ulkiges Gefühl, irgendwie, wenn man darüber nachgedacht hat. Wir sind jetzt hier in einem Nazi-Gebäude aus den 30ern.
Nigel ist junger Offizier, als er 1977 nach Berlin kommt, als Teil der britischen Besatzungsmacht in West-Berlin.
Ich war junger Schotte, ziemlich unschuldig. Dann bin ich zur Militärakademie, war ganz stolz auf mich selber natürlich. Und I wanted to play my part. Ich wollte auch dabei sein, natürlich als Schütze Nordwesteuropas gegen den Kommunismus. Ich dachte, okay.
Später, als er schon Militärattaché an der britischen Botschaft ist und die Mauer gefallen, ist diese Geschichte fast verdrängt. Dabei, und er deutet auf den Fernsehturm am Alexanderplatz, der fern aber hell leuchtet im Sommerlicht, hat diese Geschichte ihn tief geprägt.
Wir hatten das Recht, als Westalliierten, sowohl die Briten als auch natürlich die Amerikaner und auch die Franzosen, über Checkpoint Charlie nach Ost-Berlin zu kommen, in Uniform natürlich. Aber was für eine einmalige Gelegenheit für einen jungen Schotten damals, Ost-Berlin zu sehen. Und da waren noch mehr Schießkugellöcher und Traces of War. Die Spuren des Krieges waren immer noch ganz live da. Unglaublich. Und das habe ich nie vergessen.
Nigel Dunkley blickt melancholisch und zeigt plötzlich in die andere Richtung, nach Westen. Dort saß im Kriegsverbrechergefängnis in Spandau der Gefangene Nummer 7, Rudolf Hess. Lieutenant Dunkley, der junge britische Offizier, der damals schon fließend Deutsch spricht, muss für ihn dolmetschen.
Du wirst dann plötzlich konfrontiert mit diesem kleinen, relativ harmlos aussehenden Mann, diese buschige Augenbrauen hier. Und das ist Hitlers Stellvertreter. Und man denkt sich, mein Gott, das da, da war ein Top-Nazi. Er sieht so harmlos und so verschrumpelt und so klein und so normal aus irgendwie.
Die Beziehung der Familie Dunkley zu Deutschland ist vielschichtig. Als wir den Glockenturm verlassen, zupft er mich am Arm. Wir haben noch etwas vor, sagt er.
Okay, jetzt fahren wir zu dem sogenannten britischen Soldatenfriedhof. Die Commonwealth War Graves Cemetery heißt das, an der Heerstraße. Es ist unweit von hier entfernt. This is called the Graves Register. Das ist ein Register natürlich, wo alles gezeichnet wird. Also auf unserer Seite waren nicht nur Briten, sondern auch Australier, Kanadier, Inder, Neuseeländer, Südafrika, aus Polen kamen die auch. Unglaublich. Über 3600 Soldaten liegen hier. Ich finde einfach hier, dass der Friedhof in einem exzellenten, tadellosen Zustand ist. Guck dir das mal an, der Rasen, perfekt gemäht. Die Blumen, die Rosen, die Bäume, alles sauber. Nicht mal ein Spinnenwebe da auf dem Grabstein, alles perfekt.
3600 Grabsteine liegen symmetrisch angeordnet. 200 Euro pro Jahr und Grab investieren die Briten in die Pflege ihrer Soldatenfriedhöfe. Unweit des weißen Gedenksteins in der Mitte steht eine kleine Bank. Lass uns hinsetzen, sagt Nigel. Weißt du, das ist ein wichtiger Ort, gerade 75 Jahre nach dem D-Day. Sein Vater kämpfte sich mit der britischen Armee von der Normandie bis nach Oldenburg in Niedersachsen.
Für mich persönlich einfach, weil ich Soldatenkind bin, wie wir sagen, Soldier's Child, Army Brat. Na, mein Vater war bei der Armee, mein Großvater alle, in meiner Familie, sogar meine Großmutter. Beide Seiten waren auch in Uniform. Für mich ist es doch schon ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, warum die gefallen sind.
Sein Vater überlebt den Krieg, bleibt bis in die 50er Jahre in Deutschland stationiert, wie 20 Jahre später sein Sohn, der hier geblieben ist und heute als Historiker Besuchergruppen an die historischen Orte in Berlin führt. Der Flirt mit Germany, wie Nigel über den einstigen Erzfeind witzelt, geht nun mit ihm sogar in die nächste Runde. Auslöser ist der Brexit, der jetzt sein Heimatland spaltet wie nie zuvor.
Was ich wirklich nicht mag, ist diese Idee von Brexit. Das hat Freundschaften zerstört. Und deswegen bin ich sofort zu den Ausländerbehörden gegangen, klopfte an die Tür und sagte, Platz für noch einen Brexit-Flüchtling? Gut, dass meine Mutter schon längst tot ist, sonst hätte sie wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich ihr gesagt hätte, Mama, ich will Deutsche werden.
In Stralsund ist der neue Markt in der Altstadt der größte Platz in dem UNESCO-Welterbe-Ensemble. Aber anders als der alte Markt vor dem Rathaus hat sich am neuen Markt seit dem Ende der DDR nichts geändert. Ein riesiger Parkplatz, eingerahmt von 4 Straßen. Das soll sich jetzt ändern. Keine Parkplätze mehr, dafür Bäume, Wasser, Bänke. Der Platz soll einfach mehr Aufenthaltsqualität kriegen. Und die Stralsunderinnen und Stralsunder, die dürfen mitbestimmen, wie er nun in Zukunft aussehen soll. Es gibt dabei aber eine Schwierigkeit. Die ist etwa 3 Meter hoch und steht an der Südseite des Platzes. Ein Denkmal zu Ehren der Sowjetsoldaten. Viele haben dort im Kampf gegen die Nazis um die Befreiung Stralsunds ihr Leben gelassen. André Hatting über einen, im Wortsinne, Stein des Anstoßes.
Es geht ein kräftiger Westwind an diesem Vormittag. Einige Böen rütteln am breitkrempigen Hut von Christoph Lehnert. Seit 1990 ist er Pastor der Gemeinde St. Marien in Stralsund. Und genauso lange kämpft er für sein Paradies. Paradies, so nennen die Protestanten den Eingang im Nordportal ihrer Kirchen. Der Lübecker Dom hat es, der Magdeburger auch und die Marienkirche, Stralsunds größtes Gotteshaus, direkt am Neuen Markt. Pastor Lehnert deutet auf das Paradiesportal und erklärt, warum das für den Gläubigen so wichtig ist.
Es ist der Eingang, den er benutzen soll, weil in jedem Fall in der Verbindung des Altars er sich immer bewegen muss. Das ist also alte historische Vorstellung. Der Mensch kommt nicht genau mit geradem Blick auf den Altar in die Kirche, sondern er kommt herein und er muss sich bewegen, er muss sich drehen. Nicht? Und das entspricht also der etwa theologischen Ansicht, der Mensch soll Buße tun, er soll sein Leben überdenken, er soll sein Leben verändern. Und eben dies geschieht, ob in Gedanken oder körperlich, eben durch Bewegung.
Nur wenige Meter vor dem Paradies steht seit über 60 Jahren ein Stein. Ein Obelisk mit einem Relief auf seiner Vorderseite. Ein Sowjetsoldat reicht einem Zivilisten die Hand. Dieses Denkmal markiert den sowjetischen Ehrenfriedhof, der hier direkt vor der Marienkirche angelegt wurde. Zwischen 70 und 130 Soldaten liegen hier begraben. Ganz genau weiß das niemand. Aber Pastor Lehnert weiß, dass ihn dieses steinerne Monument vor seinem Portal gewaltig stört.
Dieser Eingang ist leider nicht mehr so zu benutzen, wie wir uns das gerne vorstellen, weil in der Geschichte der DDR ein Denkmal hier an diese Stelle gesetzt wurde. Der neue Markt wurde auch umbenannt in Leninplatz. Also man mag dann schon, welche Dinge sich hier abgespielt haben. Also Ideologie gegen christlichen Glauben. Und dieses Denkmal steht bis heute so, dass wir sagen, guten Herzens können wir dieses Nordportal, dieses sogenannte Paradies, nicht für den täglichen Gebrauch nutzen.
Pastor Lehnert ist nicht der Einzige, der sich an dem Denkmal stört. Viele Stralsunderinnen und Stralsunder denken ähnlich, auch wenn sie gar keinen Bezug zum christlichen Glauben haben. Im Rathaus treffe ich Eckhard Wohlgemuth. Er ist der Amtsleiter für Planung und Bau der Hansestadt Stralsund, hat also den Hut auf in Sachen Neugestaltung des neuen Marktes. Wohlgemuth erzählt von den Bürgerforen 2013, auf denen die Stralsunder ihre Wünsche geäußert haben.
Was aus meiner Sicht sehr deutlich wurde, dass es doch eine sehr überwiegende Mehrheit gab, die der Meinung war, der Friedhof an der Stelle soll ruhig dort bleiben. Es ist ein Kirchhof, der war auch historisch immer schon mit einer Friedhofsfunktion belegt. Der eigentliche Dissens besteht tatsächlich in dem Zielkonflikt, einerseits dieses Nordportal wieder erlebbar und öffnenbar zu gestalten und andererseits der Obelisk, der davor steht.
Der Konflikt muss doch zu lösen sein, denkt sich wiederum der Oberbürgermeister. Alexander Badrow macht den Obelisken zur Chefsache. Der CDU-Politiker reist kurzerhand nach Berlin. Sein Ziel, die russische Botschaft. Ich frage bei Alexander Badrow nach dem Ergebnis dieser Mission. Badrow seufzt. Der Botschafter habe ihm gesagt, dass jede Umgestaltung des sowjetischen Ehrenfriedhofs schwierig sei. Das würde ich gern etwas genauer wissen.
Dass jede Umgestaltung schwierig ist, oder hat er Ihnen durch die Blume sagen wollen, können Sie vergessen, geht gar nicht?
Sie haben es verstanden.
Ich hab's.
Ich habe es schon sehr eindringlich und klar verstanden. Ja, und das muss man auch sehen, dass jede Veränderung wahrscheinlich auch erklärt werden muss. Und habe das schon sehr eindrücklich so verstanden, dass ich die russische Seite das nicht vorstellen kann.
Ich will verstehen, warum die russische Seite sich so schwer tut mit einer Umgestaltung und fahre selbst zum russischen Botschafter nach Berlin. Sergei Nechayev empfängt mich in einer Art Salon. Nechayev ist ein freundlicher, überaus höflicher Mann, Mitte 60.
Die Erinnerungskultur an den Zweiten Weltkrieg ist für uns sehr wichtig, ich würde sagen sogar heilig. Denn wir haben für den Sieg über den Nazismus und für die Befreiung Europas einen riesigen Preis gezahlt. 27 Millionen Sowjetmenschen kamen ums Leben.
Allein in Deutschland liegen etwa 650.000 begraben, fügt der Botschafter hinzu. Verteilt auf über 4.000 Kriegsgräber. Eines davon ist das vor der Stralsunder Marienkirche.
Ich weiß, dass unser Denkmal und diese Grabstätte nicht weit von einer evangelischen Kirche steht. Vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen, es ist diese Verbindung. Und außerdem haben die sowjetischen Soldaten damals auch die kirchlichen Gemeinde vom Nazismus befreit. Und wir haben grundsätzlich gute Verhältnisse zur evangelischen, aber auch zur katholischen Kirche. Wir bitten um Verständnis, aber die historische Stätte ist sehr wichtig für uns.
Zurück im Stralsunder Rathaus beim Oberbürgermeister. Der steht jetzt vor einer schwierigen Aufgabe.
Ich habe die Situation, dass ich denke, die Mehrheit der Stralsunder zwar möchte, dass sich das hier ändert, aber natürlich auch die Situation, dass ich glaube, dass wir auf der Welt schon wahrlich genügend Konflikte und Probleme haben, sodass wir als Stralsunder nicht wirklich Lust haben, dazu noch beizutragen. Nach jetzigem Tenor werden wir den Versuch machen, einen Entwurf zu machen, bei dem wir das Ganze sozusagen integriert halten. Und ich werde den Stralsundern dann auch erklären müssen, warum wir das so tun.
Seit dem Juni läuft die Ausschreibung für die Umgestaltung des neuen Marktes. Die Ergebnisse wird die Stadt Stralsund mit der russischen Botschaft abstimmen.
Deutschlandfunk Kultur. Länderreport. Mit Susanne Arlt.